dass der Stern von Bethlehem eine Jupiter-Saturn-Konjunktion war, im deutschsprachigen Raum sehr bekannt gemacht. Das ist ja die heute am meisten vertretene Auffassung zu diesem Thema. Ich werde dann später dazu auf dieses Thema zu sprechen kommen, also auf diese Theorie. Bitte Sie aber um Geduld, damit wir vorher genügend vorbereitet sind, sachlich, um diese Theorie auch bewerten zu können und zu sehen zu können, was sie taugt. Ein Bild aus Bethlehem. Es ist die Geburtskirche von Jesus. Da soll er geboren worden sein. Und rechts über der Kirche sieht man ein Pünktchen. Das ist die Venus, die vor wenigen Tagen, also wenige Tage bevor dieses Bild gemacht wurde, zum ersten Mal als Morgenstern aufgegangen ist. Und um dieses Thema geht es heute im Wesentlichen. Ich fange aber jetzt erstmal an mit dem Weihnachtsfest und komme erst später auf den Stern von Bethlehem zu sprechen. Das Weihnachtsfest als Geburtsfest Jesu ist erst ab erst bei 370, 380 nach Christus schriftlich belegt. Das heißt, es gibt keine älteren Texte, in denen es erwähnt wäre. Das Fest stammt auch nicht aus Palästina, sondern aus Rom. Es wurde aber bereits vor der Einführung im 4. Jahrhundert am 25. Dezember ein Fest gefeiert, nämlich dasjenige des Sonnengottes, des römischen Sonnengottes Sol Invictus. Sol Invictus heißt der unbesiegte Sonnengott. Unbesiegt ist er deshalb, weil jedes Jahr zur Wintersonnenwende das Licht erneut über die Dunkelheit siegt. Und die Wintersonnenwende wurde im ersten Jahrhundert vor Christus und auch in den folgenden Jahrhunderten am 25. Dezember angenommen. Außer dem Sol wurden in Rom auch orientalische Götter am 25. Dezember gefeiert. Zum Beispiel der ägyptische Sonnengott Horus. Ich habe hier eine Kraftpunkt-Präsentation, PowerPoint, gemacht. Also der Sonnengott Horus, der ägyptische Sonnengott Horus, wurde ebenfalls am 25. Dezember gefeiert und ebenso wurden nördlich der Alpen im germanischen und im keltischen Raum am 25. Dezember Sonnenfeste gefeiert. Leider wissen wir über diese sehr wenig oder eigentlich gar nichts, weil keine schriftlichen Zeugnisse vorhanden sind. Die einzigen Hinweise, die wir haben, sind megalithische Bauten, die astronomisch ausgerichtet sind und irgendwie nach den Wintersonnenwenden oder Winter- und Sonnenwenden ausgerichtet sind. Das weist darauf hin, dass seit alter Zeit, und zwar über tausende von Jahren, nördlich der Alpen Sonnenwendfeiern gefeiert wurden. Ich habe gerade heute gelesen, dass ein Österreicher, Georg Zotti, vor 3 Jahren bewiesen haben soll, dass die Steinzeitanlagen in der Gegend von Wien angeblich nicht astronomisch ausgerichtet sein sollen, obwohl das von anderen in den Jahren zuvor behauptet worden ist. Also all diese heidnischen Sonnenwendfeste wurden durch das Geburtsfest Jesu ersetzt. Man liest auch, dass die Kirche angeblich das Geburtsfest absichtlich auf diesen Tag verlegt hat, um die heidnischen Feste zu verdrängen und zu ersetzen. Man hat also den Menschen gesagt, geht nicht zu diesen Feiern falscher Sonnengötter, sondern kommt, zum Geburtsfest Jesu, der wahren Sonne, der Sonne der Gerechtigkeit. Sonne der Gerechtigkeit ist ein alttestamentlicher Titel des Messias. Aus all dem wird offensichtlich, dass der 25. Dezember als Geburtsfest, als Geburtstag Jesu nicht historisch gesichert ist und auch nicht wahrscheinlich ist. Es sieht vielmehr nach einer Art astraltheologischer Spekulation aus. Wie erwähnt, fand im ersten Jahrhundert vor Christus die Sonnenwende ungefähr um den 25. Dezember statt. Das hat sich aber verändert. Wegen des julianischen Kalenders, der damals in Gebrauch war, weil dieser Kalender ungenau war, hat sich im Laufe der Jahrhunderte das Sonnenwendfest, also der 25. Dezember, von der tatsächlichen Sonnenwende entfernt. Ums Jahr 1600 wurde Weihnachten, also der 25. Dezember, bereits 13 Tage zu spät gefeiert. Um 1600 gab es dann eine Kalenderreform, die sogenannte gregorianische Kalenderreform. Da wurden 10 Tage aus dem Kalender gestrichen. Und seit damals und im neuen gregorianischen Kalender feiern wir den Heiligabend nur noch 3 bis 4 Tage zu spät. Aber eigentlich war es ursprünglich als Sonnenwendfest gedacht und in frühchristlichen Feiern auch ausdrücklich so bezeichnet. Die orthodoxen Kirchen, deren Festkalender immer noch nach dem julianischen Kalender funktioniert, feiern Weihnachten heute 17 Tage zu spät. Sie feiern also Weihnachten am 25. Dezember, aber nach dem julianischen Kalender, und der ist in unserem Kalender, entspricht in unserem Kalender dem 6. Januar, dem 7. Januar schon. Vorletztes Jahrhundert war es der 6. Januar. Der Fehler wird sich weiter vergrößern und im Jahr 25.000 werden die orthodoxen Kirchen Weihnachten zur Sommersonnenwende feiern. Während wir dann Weihnachten immer noch nur 3 bis 4 Tage nach der Wintersonnenwende feiern werden. Hier noch ein Bild der ägyptischen Göttin mit dem Horusknaben. Es erinnert ein wenig an Darstellungen der Madonna mit Jesuskind. Religionsgeschichtlich ist dies auch der Vorläufer der Madonnenbilder. Kommen wir zu einem frühchristlichen Autoren, zu Kirchenvater Hieronymus, der aus dem Balkan stammt, aber um 400 nach Christus in Bethlehem lebte und gepredigt hat. Er hat das Weihnachtsfest in Palästina eingeführt und schreibt in einer Weihnachtspredigt Folgendes. Und zwar zu dem Zweck, das neue Geburtsdatum Jesu zu propagieren und einzuführen. Unser Predigt über das wahre Geburtsdatum Jesu stimmt auch die Schöpfung zu. Die Welt selbst ist Zeuge unserer Stimme. Bis zu diesem Tag wächst die Dunkelheit und von diesem Tag an schwindet die Dunkelheit. Das Licht wächst und die Dunkelheit schwindet. Der Tag wächst, der Irrtum schwindet, die Wahrheit geht auf. Heute wird uns die Sonne der Gerechtigkeit geboren. Da wird auch deutlich, dass die Vermutung, die Kirche hätte dieses Fest eingeführt, um heidnische Feste zu verdrängen, eigentlich falsch ist. Die Kirchenväter waren bereits bei der Einführung des Weihnachtsfestes überzeugt, dass Jesus zur Wintersonnenwende geboren worden sein muss, weil er die Sonne der Gerechtigkeit war und weil Gott den Kosmos auf eine ideale und sinnvolle Weise gestaltet haben muss. Für Kirchenväter ums Jahr 400 war die Wintersonnenwende der einzig plausible Geburtstag Jesu. Vom Standpunkt der Theologie und vielleicht auch der Astrologie macht also dieses Datum sehr viel Sinn. Aus Sicht der modernen Wissenschaft und Geschichte, die mehr an den Zufall glaubt und nicht so an einen sinnvoll geordneten Kosmos, scheint der 25. Dezember rein astraltheologische Spekulation. Außer dem Weihnachtsfest kennen christliche Kirchen noch weitere Feste. Johanni, die Geburt Johannes des Täufers an der Sommersonnenwende. Dann am 25. März, dem alten Datum der Frühlingstag und Abgleiche, 9 Monate vor dem Geburtsfest, Maria Verkündigung, wo der Engel Gabriel Maria erschien und ihr offenbarte, dass der Heilige Geist sie gerade geschwängert habe. Dann am 23. September wird in den orthodoxen Kirchen die Empfängnis Johannis gefeiert, also 9 Monate vor Johanni. Die Kardinalpunkte des Sonnenjahrs sind also auch Kardinalpunkte des religiösen Festkalenders. Mal vom Ostern abgesehen, das Ostern gehört zu einem eigenen Jahreszyklus. Es handelt sich also um einen Festkalender, dem die metaphysische Annahme zugrunde liegt. Die neutestamentlichen Ereignisse hätten sich in Harmonie mit der kosmischen Ordnung bzw. mit der Jahreszeitenordnung abgespielt. Die Religion wird im Einklang mit den Jahreszeiten zelebriert. Die Mysterien des Christentums sind also, so wie die Kirche sie feiert, eigentlich Jahreszeitenmysterien. Die Kirche sieht das nicht so, aber irgendwie steckt das dahinter. Und in frühchristlichen Texten wird das offen so gesagt. Zum Beispiel in dem Text, den ich hier angebe. Kommen wir zu Vorläufern des Weihnachtsfestes. Was wurde denn vor 370, 380 für ein Geburtsdatum Jesu angenommen? Ebenfalls im 4. Jahrhundert war der 6. Januar als Geburtsdatum Jesu in Gebrauch. Ja, dieses Datum hat bis heute überlebt in der armenischen Kirche. Die feiern also am 6. Januar. In einigen Gebieten, nach dem julianischen Kalender, 13 Tage zu spät, am 19. Januar. Ich zitiere hierzu einen Text von Ephrem dem Syrer, der hat Aramäisch geschrieben. Die Sonne oder das Licht siegte und zeigte das Geheimnis durch die Grade, die sie aufstieg. 12 Tage, siehe, sind es, seitdem sie aufstieg, und dieser heutige, der 13., nämlich der 13. nach der Wintersonnenwende, das ist der 6. Januar. Das vollkommene Geheimnis des Sohnes selbst und seiner 12 Apostel. Aus dem Mutterleib kam er in jenem Monat heraus, in dem das Licht siegte. Unterlegen war die Finsternis und zeigte damit an, dass Satan besiegt ist. Und das Licht siegte und jubelte darüber, dass der Erstgeborene aufschien oder triumphierte. Unterlegen war die Finsternis mit dem Finsteren und es siegte unser Licht mit dem Licht der Sonne. Ephrem hat so eine Zwischenstellung zwischen Weihnachten und dem vorherigen, zuvor gefeierten Fest, dem 6. Januar. Er nimmt nämlich die Geburt am Wintersonnenwende am 25. Dezember an, feiert aber am 6. Januar. Epiphanius von Salamis, ein Grieche, feiert dagegen am 6. Januar. Er sagt nämlich, denn am 25. Dezember ereignet sich dieser Schnitt, der die Sonnenwende ist und der Tag beginnt zuzunehmen, weil das Licht und nicht mehr das Dunkel die Zunahme erfüllt. Und die Zunahme erfüllt die Zahl von 13 Tagen bis zum 6. Januar, bis zum Tag der Geburt des Christus, wobei einem jeden Tag ein 1/30 einer Stunde hinzugefügt wird. Gehen wir noch ein wenig weiter zurück in die Vergangenheit, da kommen wir zu einem Autor, zu Cyprian von Karthago, der der Meinung war, dass Jesus kurz nach dem Frühlingsäquinoktium geboren wurde. Es war nämlich damals eine gängige Auffassung, dass Gott die Welt die Weltschöpfung am der Frühlingstag und Nachtgleiche begann. Die Frühlingstag und Nachtgleiche wurde am 25. März angenommen und die Sonne wurde geboren am dritten Tag, das war dann der 28. Cyprian glaubte daher, dass auch Jesus wie die Sonne am 28. März geschaffen sein oder geboren sein muss. Er schreibt: O wie klar und göttlich ist des Herrn Vorsehung, sodass an demselben Tag, an dem die Sonne geschaffen wurde, an demselben Tag auch Christus geboren wurde, an einem Mittwoch, den 28. März. Und genau deshalb sagte verdienstvoll der Prophet Malachi zum Volk: Es wird euch aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung ist in ihren Schwingen. Dieser Christus ist die Sonne der Gerechtigkeit, in deren Schwingen die Heilung voraus angezeigt wurde. Noch ein wenig weiter zurück in die Vergangenheit, da kommen wir zu Clemens von Alexandria. Clemens berichtet von älteren Autoren, deren einige der Ansicht waren, dass Jesus am 20. Mai vor Christus geboren wurde, 20. Mai 2 vor Christus. Andere dagegen hätten den Geburtstag am 19. oder 20. April angenommen. Die Aprildaten sind vermutlich Osterdaten und sind so zu erklären, dass man annahm, dass Jesus am selben Tag starb, an dem er geboren wurde. Oder genauer am selben Tag auferstand, wie er geboren wurde. Da ist auch wieder so eine Vorstellung dahinter, dass der Kosmos ganz symmetrisch und unheimlich sinnvoll, optimal sinnvoll geordnet sein muss. Es ist auch nicht einzusehen, wenn Gott die Welt erschaffen hat, wieso er es nicht alles sehr symmetrisch geschaffen haben soll. Kommen wir zur ältesten Quelle, nämlich der Bibel selbst. Hier finden wir keine Hinweise auf ein exaktes Datum, auch nicht auf keinen klaren Hinweis auf eine Sonnenwende oder eine Tag- und Nachtgleiche. Aber wir finden einige Hinweise. Aufschlussreich ist das Verhältnis von Jesus zu Johannes dem Täufer. Johannes gilt als Vorläufer und Wegbereiter Jesu und die Bibel sagt, dass Maria unmittelbar nach der Empfängnis die künftige Mutter des Johannes, also Elisabeth, besuchte. Und Elisabeth war im 6. Monat schwanger. Aus diesem Grund nimmt die Tradition an, dass Jesus 6 Monate jünger gewesen sei als Johannes. Ein weiterer Hinweis ist eine Aussage des Johannes über Jesus. Er muss abnehmen, er muss zunehmen, ich muss aber abnehmen. Da stellt sich doch die Frage, ob diese Aussage nicht auf die Tageslängen hindeuten, die sich auf Kosten voneinander verändern. Also könnte dies auf ein Äquinoktium oder eine Sonnenwende hindeuten. Weiter interessant ist die Art und Weise, wie Jesus und Johannes gezeugt wurden. Jesus wurde von Jungfrau Maria geboren, ohne dass sie eine Intimbegegnung mit einem Mann gehabt hätte. Johannes dagegen wurde von Elisabeth geboren, einer alten Frau, die bereits nicht mehr gebärfähig war. Als Maria den Engeln nicht glauben wollte, dass sie ohne Mann schwanger sei, Da hat der Engel sie auf Elisabeth hingewiesen. Schau, der ist es auch passiert. 6 Monate zuvor war der Engel Gabriel auch Elisabeth erschienen. Beide Schwangerschaften sind eigentlich biologisch unmöglich. Bei der Empfängnis beider Frauen trat der Engel Gabriel in Erscheinung und der Heilige Geist wirkte in beiden Fällen ein Wunder. Was will uns dies sagen? Ich kann hier nur eine Vermutung äußern, wobei ich mich allerdings sowohl auf europäische als auch auf mesopotamische Traditionen berufen kann. Die Jungfrau steht für den Acker oder die Mutter Erde am Anfang des Ackerbaujahres, also für den Acker unmittelbar vor dem Pflügen und der Saat. Die alte Frau hingegen steht für den Acker am Ende der Vegetationsperiode, also nach der Ernte. In Palästina fand die Aussaat des Getreides im Herbst statt, die Ernte dagegen im Frühling. Die Symbolik von Saat und Ernte kommt im Neuen Testament sehr oft vor, wie Sie vielleicht wissen. Jesus vergleicht sich selbst mit dem Weizenkorn, das gesät wird und sterben muss. Oder er bezeichnet sich als Brot, bricht das Brot, verteilt es als seinen Leib beim Abendmahl. Es gibt noch weitere Gleichnisse, in dem Saat und Ernte eine Rolle spielen. Ich schaue, dass ich ein Bild vorwärts machen kann. Eine weitere interessante Aussage ist diese. Denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank, und sie sagen, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen, also Jesus, ist gekommen, der da isst und trinkt, und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer. Auch hier lässt sich die Frage stellen, stehen Jesus und Johannes für die zwei Jahreshälften, der eine für die fruchtbare und der andere für die unfruchtbare? Irgendwie ist das doch analog zu der Jungfrau Maria und der alten Frau, der Greisin Elisabeth. Jetzt wird es spannend. Kommen wir zu einem Kapitel in Offenbarung 12. Dort hat Johannes eine Vision und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel. Eine Frau, gekleidet mit der Sonne und der Mond, war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupte eine Krone von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen, um zu gebären. Nach einer gängigen und sehr alten kirchlichen Auffassung ist dies ein Bild der Geburt Jesu. Also die Frau steht für Maria und das Kind, das sie gebärt, wird Jesus. Gleichzeitig ist das ein astronomisches oder astrologisches Bild. Die Sonne ist bekleidet, die Frau ist bekleidet mit der Sonne. Hört sich an wie die Sonne in der Jungfrau. Der Mond ist unter ihren Füßen. Das hört sich an wie der Mond Ende Jungfrau, Anfang Waage. Der Mond ist aber in der Nähe von der Sonne, nicht wahr? Es könnte ein Neumond sein. Also das erste Erscheinen des Neumondes, der Neumondsichel am Abend. Wenn man jetzt versucht, das Datum, ich muss so sagen, im jüdischen Kalender kann man sagen, was für ein Datum das ist, weil der jüdische Kalender jeweils beim Neumond begann. Der Neumond ist der erste des Monats. Also das ist ein erster des Monats. Gleichzeitig wissen wir die Jahreszeit, die Sonne ist in der Jungfrau. Es ist vermutlich der erste Tischri und das ist sozusagen das jüdische Neujahr. Wenn also Jesus an diesem Tag geboren wurde, dann ist hier offenbar ausgedrückt, dass Jesus an einem jüdischen Neujahr geboren wurde. Johannes, der Autor der Offenbarung, ist offenbar der Meinung gewesen, dass Jesus an einem jüdischen Neujahr geboren wurde. Diese Theorie ist nicht von mir, die wurde bereits von anderen Autoren, die auch über den Stern von Bethlehem geschrieben haben, geäußert, zum Beispiel von Werner Papke, von Martin heißt er, ja, und von etlichen weiteren neueren Autoren, die jetzt in Amerika vor allem Amerika in den letzten Jahren publiziert haben. Hier ein Bild, links eine Sternkarte, hier das Sternbild Jungfrau, da die Sonne in der Jungfrau, da der Mond bei den Füßen, hier sind die Füße der Jungfrau und hier ein neuzeitliches Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, die Sonnenfrau über der Mondsichel. Ein weiteres Bild aus dem römischen Messbuch von 1570. Da sieht man die Sonne noch deutlicher. Der Mond verkehrt herum, müsste ja so sein. Wenn wir das also annehmen, dass Jesus am ersten Tischri, am jüdischen Neujahr geboren wurde, am Herbstneumond nahe der Herbsttagung bleibt, wie steht dann dazu das Kreuzigungsdatum? Die Kreuzigung fand statt am jüdischen Datum 14. Nisan, das ist der erste Monat, und zwar der Vollmond. Das jüdische Passafest, Pessach, das zum christlichen Osterfest wurde, dieses Fest liegt also auf dem Frühlingsvollmond nahe der Frühlingstag- und Nachtgleiche. Neumond nahe der Herbsttag- und Nachtgleiche, Vollmond nahe der Frühlingstag- und Nachtgleiche. Es hört sich an wie eine Symmetrie. Diese beiden Feste sind komplementär. Im jüdischen Kalender entsprechen somit Jesu Geburt und Tod den zwei Äquinoxialfeiern im Abstand von circa 5,5 Monaten. Genau genommen sind es 6 Monate, also ein halbes Jahr. Aber gleichzeitig ein halber Monat von Neumond zu Vollmond und wenn man noch genauer werden will, auch noch ein halber Tag. Der Neumond erscheint ja abends, also das Geburtsfest wäre am Abend. Aber Jesu Auferstehung fand am Morgen früh statt, das steht so bei Matthäus. Das wäre also, weil am Abend begann der Tag, die zählten also die Tage von Abend an, nicht von Mitternacht wie wir, dann war am Morgen der halbe Tag vergangen. Halbes Jahr, halber Monat, halber Tag. Die Mitte der Zeit ist ein beliebter Begriff, den die Theologen heute verwenden, um anzuzeigen, dass Jesus in der Mitte der Zeit gekreuzigt wurde. Nämlich, es gab eine Zeit vor der Kreuzigung, eine Zeit nach der Kreuzigung und die sind fundamental verschieden. Kommen wir zum Sohn der apokalyptischen Frau. Also nochmal zurück zu dem Text von aus der Apokalypse oder der Offenbarung des Johannes. Und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupte eine Krone von 12 Sternen und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen, um zu gebären. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute. Kann dieser Sohn astronomisch-astrologisch identifiziert werden? Das Schlüsselwort ist die eiserne Rute. Die kommt nämlich noch anderswo vor. Ich werde ihm die Vollmacht geben über die Völker und er wird sie mit einer eisernen Rute weiden. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Es gibt noch eine alte testamentliche Stelle, wo die eiserne Rute erwähnt wird und mit einem Stern in Verbindung gebracht wird. Das von der apokalyptischen Frau geborene Kind, denke ich, hält den Morgenstern als Rute, respektive als Zepter in der Hand. Die Rute ist ein Zepter, das kann man auch aus alttestamentlichen Stellen beweisen. Eine weitere wichtige Stelle aus der Offenbarung des Johannes findet sich ganz am Ende des Buches. Ich, Jesus, bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Kann nun ein Zweifel darüber bestehen, um welchen Stern es sich handelt? Könnte Jupiter oder Sirius oder Regulus als glänzender Morgenstern bezeichnet werden? Muss es sich nicht viel eher um die Venus handeln? Wenn man Sterne beobachtet, wenn man heliakische Aufgänge beobachtet, wenn man beobachtet, wie die Sterne morgens zum ersten Mal sichtbar werden, dann sind all diese Sterne kaum sichtbar. Sie sind ganz schwach und nehmen erst im Laufe der Zeit, wenn sie morgens am Himmel jeweils höher steigen und dann auch schon in der Nacht sichtbar werden, dann werden sie langsam hell. Nur die Venus als einzige ist hell bei ihrer ersten Sichtbarkeit und in den Tagen danach. Sie als einzige passt auf den Ausdruck der glänzenden Morgenstern. Wenn also viele Autoren sagen, Jupiter sei der Stern von Bethlehem, da kann ich das leider nicht nachvollziehen. Noch deutlicher ist eine weitere Stelle, wo nämlich ausdrücklich der griechische Name, auch der lateinische Name in der lateinischen Übersetzung verwendet wird. Und so besitzen wir das prophetische Wort fester, auf das zu achten ihr wohltut, wie auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort erleuchtet, bis der Tag hervorleuchtet und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Phosphoros, das ist der griechische Name des Morgensterns. Die lateinische Übersetzung schreibt hier Luzifer. Luzifer ist hier nicht der Teufel. Dass Luzifer der Teufel sei, ist eine Idee frühchristlicher Kirchenväter. Die Idee ist im 2. und 3. Jahrhundert zum ersten Mal zu finden. Aber hier ist Jesus gemeint. Und Luzifer ist der Name der Venus, als Morgenstern. Kommen wir zurück zum Bild. Ich habe hier eine Konfiguration ausgewählt, wo auch die Venus gerade ihre Ersterscheinung als Morgenstern gemacht hat. Sie erscheint auf der rechten Seite der Jungfrau, also nicht links. Da kann sie nicht erscheinen. Wenn sie als Morgenstern aufgeht in der Jungfrau, dann immer rechts von der Jungfrau. Und hier hat man den Stern auf diesem Bild. Es gibt keine Texte meines Wissens, die das erklären, aber dieser Maler, und es gibt etliche weitere Maler, die auch dieses Motiv gemalt haben, die wussten irgendwie, dass da die Venus gemalt werden muss. Weitere Bilder dieser Art finden sich in meinem Buch. Mein Buch findet sich übrigens gratis lesbar online. Ich gebe Ihnen nachher noch die Website an. Also jetzt kommen wir zu Matthäus, dem eigentlichen Bericht über die Geburt Jesu, die immer zu Weihnachten in der Kirche zu hören ist. Matthäus Evangelium Kapitel 1, hier ist von der Jungfrau Geburt die Rede. Die Geburt Jesu Christi war wie folgt: Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, hier wird Bezug genommen auf eine alttestamentliche Prophezeiung, die als Messias-Prophezeiung gedeutet wurde. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt heißt Gott mit uns. Jesus heißt nicht Emmanuel. Fragen Sie mich nicht, wie Matthäus das erklärt haben könnte. Auf jeden Fall hat er diese Stelle auf Jesus bezogen. Also, nachdem wir den Text über die apokalyptische Frau gelesen haben, liegt doch die Vermutung auf der Hand, dass die Jungfrau wird schwanger sein, bedeutet, dass Jesus im Sternzeichen Jungfrau geboren wurde. Gehen wir zu Kapitel 2. Als Jesus aber geboren war in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Magier aus dem Osten in Jerusalem an und sagten: Wo ist der geborene König der Juden? Wir haben nämlich seinen Stern im Aufgang erblickt. Und wir sind gekommen, um uns vor ihm niederzuwerfen. Als aber, ich erkläre es gleich hier, dann geht es schneller. Sein Stern im Aufgang. Oft steht in Übersetzungen, wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. Sie können mal, wenn Sie sich dafür interessieren, verschiedene Bibelübersetzungen vergleichen. Vergleichen Sie auch amerikanische. Viele schreiben heutzutage in at the rising, im Aufgang. Die Auffassung im Morgenland lässt sich sprachlich nicht halten. Ich kann, wenn sich da jemand interessiert, da kann ich das genau erklären, aber nicht jetzt. Es ist nicht gesagt, es ist möglich, aber nicht ausgedrückt, dass die Magier den Stern im Morgenland gesehen haben. Sie haben ihn in östlicher Richtung gesehen, das ist ihr gesagt. Und sie haben ihn im Aufgang gesehen. Die Magier, erkläre ich auch gleich, von drei Königen ist oft die Rede, aber ich denke, in keiner Bibel steht etwas von drei Königen. Vielleicht liest man von weisen Männern. Das ist eine beliebte Übersetzung. In der englischen Übersetzung ist oft von Magi die Rede, M-A-G-I. Die wagen das nicht zu übersetzen. Eigentlich müsste man Magier übersetzen. Das habe ich hier getan. Magier waren ursprünglich Priester der zoroastrischen Religion und waren stete Begleiter des persischen Königs im persischen Großreich. Sie waren seit dem persischen Großreich auch in der ganzen Welt sesshaft. Sie waren also nicht nur in Persien, sondern es gab sie auch in großer Zahl in Babylon, weil Babylon eine Nebenresidenz des persischen Reiches war. Von Magiern ist im Neuen Testament auch anderswo die Rede. Es ist von einem gewissen Simon die Rede, der in Jerusalem tätig war und Magier war. Und es ist von einem zypriotischen Magier die Rede, namens Bar-Jesus. In der Apostelgeschichte. Dieser zypriotische Magier beweist, dass eben Und sein Name Bar Jesus beweist, dass es jüdische Magier auf Zypern gab. Also Magier waren weltweit damals verbreitet, es gab sie in allen Ländern, es gab auch jüdische Magier. Es ist zum Beispiel denkbar, dass diese Magier jüdische Magier waren, die aus dem Osten kamen, sei es aus Babylon, sei es aus, vielleicht auch nur aus Syrien. Sind wir bei Herodes gewesen, der war beunruhigt und er versammelte alle Oberpriester und Schreiber des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren würde. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, so nämlich ist es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, Land von Juda, bist keineswegs die geringste unter den Führern von Juda, denn aus dir wird ein Führer hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. Darauf rief Herodes heimlich die Magier und er fragte von ihnen genau die Zeit, wann der Stern erschienen war. Der Stern ist erschienen, das deutet wiederum auf einen heliakischen Aufgang, das heißt auf eine Morgen-Ersterscheinung. Und Jesu Geburt wurde zum Zeitpunkt dieser Ersterscheinung angenommen. Und er sandte sie nach Bethlehem und sagte, geht und erkundigt euch genau über das Kind und wenn ihr es findet, benachrichtigt mich, sodass auch ich komme und mich vor ihm niederwerfe. Als die den König gehört hatten, brachen sie auf und siehe, der Stern, den sie im Aufgang erblickt hatten, ging ihnen voraus, bis er zum Stillstand kam, oberhalb des Ortes, wo das Kindlein war. Die nächste interessante Aussage ist, der Stern ging ihnen voraus. Da gibt es viel drüber zu sagen, ich mache es kurz. Wenn ein Astronom, ein antiker Astronom, gehört hätte, dass ein Planet vorausgeht, dann hätte er gesagt, dann hätte er darunter verstanden die Rückläufigkeit. Nicht die Direktläufigkeit, sondern die Rückläufigkeit. Das ist von daher zu verstehen, dass ja die Planeten, wenn sie über den Himmel wandern, jeden Tag so gehen, in dieser Richtung. Wenn aber ein Planet rückläufig ist, dann bewegt er sich in dieser Richtung. Die Sterne bewegen sich im Uhrzeigersinn über den Himmel im Tageslauf. Wenn ein Planet jetzt rückläufig wird, dann bewegt er sich ebenfalls in diese Richtung, zieht aber den anderen Sternen quasi voraus in diesem Tageslauf. Er ist also schneller im Tageslauf als die anderen Planeten und zieht ihnen voraus. Darum heißt es vorausgehen. Es war jedenfalls der Terminus technicus für der Fachausdruck für Rückläufigkeit war vorausgehen auf Griechisch. Das hat zum ersten Mal der amerikanische Astronom Michael Molnar vermutet oder festgestellt. Vermutet, dass es eben hier der Fall sei. Und dann der Stillstand, das ist einfach eine Station, nicht wahr? Um den Text astronomischen und astrologischen Sinn abzugewinnen, muss man die folgende Aussage des Matthäus, der Stern, den sie im Aufgang erblickt hatten, ging ihnen voraus, bis sie zum Stillstand kam, oberhalb des Ortes, wo das Kindlein war. Das muss man wie folgt übersetzen, der Stern, den sie beim Morgenerstaufgang erblickt hatten, war rückläufig, bis er stationär wurde an dem Tag, an dem sie an den Ort ankamen, wo das Kind war. Jetzt können wir die Frage beantworten, um welchen Stern es sich handeln kann. Nur Planeten und Kometen werden rückläufig und stationär. Die Sterne sind also auszuschließen, weil die immer stationär sind. Mars, Jupiter und Saturn sind bei ihrem Morgenerstaufgang immer direktläufig. sind daher ebenfalls auszuschließen. Der Merkur ist bei seinem heliakischen Aufhang manchmal für ein bis zwei Tage rückläufig, doch kann seine Bewegungsrichtung nicht beobachtet werden, sondern nur berechnet werden. Antike Astronomen wussten vermutlich gar nicht, dass der Merkur dann, wenn er zum ersten Mal sichtbar war, rückläufig war. Nur die Venus ist bei ihrem Morgenerstaufgang immer rückläufig und ihre Bewegungsrichtung kann dann auch beobachtet werden, nämlich relativ zu den anderen Sternen. Im Prinzip könnte auch ein Komet bei seinem heliakischen Aufgang rückläufig sein und dann stationär werden, aber Kometen wurden in der Antike als negative Zeichen gedeutet. Nochmal weise ich darauf hin, Jesus nennt sich selbst der glänzende Morgenstern. Nur die Venus passt dazu. Der Jupiter ist nach seinem heliakischen Aufgang für längere Zeit recht unscheinbar. So, ich denke, jetzt ist gut, eine Pause zu machen. Ja.